Gummieis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur.
Ob Maren Kräumann Katzen mag? Ich weiß es gar nicht, aber denen wird ja nachgesagt, sie hätten mehrere Leben. Und so ähnlich verhält es sich mit Maren auch. Wer den Weg dieser ungewöhnlichen Schauspielerin, Sängerin und Entertainerin so ein bisschen verfolgt, der kann eigentlich nur beeindruckt sein. Da gab es so viele unterschiedliche Etappen. Für die queere Community war sie eine unerlässliche und sehr wichtige Vorreiterin, um nicht das Wort Galionsfigur zu sagen, was ich hiermit ja doch tue. 1993 hat sie sich geoutet. Damals stand sie da so ziemlich auf verlorenem Posten. Wirklich lesbisch, die Kräumann? Das kostete sie Jobs und bestimmt auch Fans. Unbeirrt machte Maren weiter. Sie sang, sie schrieb, sie machte Kabarett und puff. In den letzten Jahren geht Maren Kräumann beruflich durch die Decke. Es ist kaum möglich, sie mal kurz am Ärmel festzuhalten und in ein kleines Studio zu ziehen. Gut, es ist möglich, aber es war wirklich schwierig. Nie hat sie Zeit, diese Rakete. 71 Jahre soll sie alt sein? Never. Ein bisschen kenne ich dich ja schon, Maren. Herzlich willkommen. Aber über Essen haben wir noch nie miteinander gesprochen. Deswegen bin ich total gespannt.
Ich glaube nicht. Nee, über Musik, über alles Mögliche sonst, aber über Essen noch nie.
Über Essen noch nie. Und dann habe ich mal kurz eingegeben, Maren Kräumann kochen. Und dann habe ich gesehen, dass du mal vor 120 Jahren bei Alfredissimo warst, bei Alfred Biolek. Das ist wirklich lange her, mit einer roten Dauerwelle irgendwie. Also es war irgendwie 1995 und deine Stimme war auch ganz hoch noch. Ja. Und dann habe ich gesehen, dass du mit unserer gemeinsamen Freundin Annette Frier was gedreht hast. Das war aber nur so ein kleiner Teaser und der hieß irgendwie, drei Gänge zum Glück, der Kochkurs drei Gänge zum Glück spielte deine Rolle. Hast du jemals einen Kochkurs gemacht?
Nein.
Weil du es nicht nötig hast.
Nein, kochen musste ich mir ja ganz mühsam aneignen. Ich habe das nicht gekonnt. Das ist ein langer Prozess, eine lange Geschichte. Und ich habe es mir genussvoll und sehr kontinuierlich und hartnäckig angeeignet. Aber Kochkurs? Nee. Aber ich habe so von allem, es ist im Grunde wie in der Schauspielerei. Ich erlebe was, habe Partner, Partnerinnen und da gucke ich was ab. Seit etwa 50 Jahren lerne ich kochen. Und oft auch hängt es mit Partnerschaften zusammen, also dass man zusammen gekocht hat. Früher eben Männer, seit etwa 30 Jahren Frauen. Und es ist aber geblieben, dass das Kochen irgendwie ein wichtiger, das Essen und das Kochen, auch übrigens das auf den Markt gehen,
ja,
ein wichtiger Bestandteil auch von Freundschaften, von Beziehungen, wie man es jetzt definiert, ja, ist bei mir.
Würdest du denn, du hast das jetzt so formuliert, als würde dir das Kochen fast nur Spaß machen mit jemandem zusammen. Bist du jemand, der sich auch selbst gerne und gut bekocht, vorausgesetzt du hast die Zeit? Weil im Moment, in den letzten 4 Jahren haben wir auch gerade festgestellt, 5, 6 Jahren bist du eigentlich permanent unterwegs.
Ja, das stimmt. Aber das mache ich auch, um mich zu beruhigen und runterzukommen. Mhm. Was ich mir eigentlich nicht nehmen lasse, auch wenn ich die ganze Woche in Köln drehe, ist, dass ich möglichst irgendwie nachts noch komme oder Samstag die erste Mal und dass ich auf meinen Samstagsmarkt gehe, Karl-August-Platz in Charlottenburg und schön einkaufe und da kenne ich bestimmte die Stände, wo ich hingehe, man kennt sich und das ist schön und dann koche ich mir zumindest einmal an dem Wochenende, auch wenn ich Sonntagabend schon wieder los muss,
ja,
oder Sonntagmittag, einmal koche ich mir was. Ich koche also, um die Frage zu beantworten, sehr gerne für mich auch alle, ja, also lieber mit und für liebe Menschen, aber auch alleine und auch, es geht mir auch gut dabei.
Und würdest du dann auch, also deckst du dir da richtig den Tisch richtig schön oder ist dir das dann nicht so wichtig und liest du dabei, wenn du
Nein,
isst?
Nein, auf keinen Fall.
Nein.
Oh. Ich mache nie Dinge parallel beim Essen.
Mhm.
Oder vielleicht habe ich das früher mal gemacht. Aber doch, also muss ich etwas ausholen. Also ich finde, Essen ist die Hauptsache und ich konzentriere mich darauf. Ich habe großen Genuss und dann mache ich nichts, also ich mache nicht, habe auch nicht das Handy daneben oder so.
Ist dir, als du jemanden oder eine kleine Gruppe bekocht hast, jemals etwas ganz Fürchterliches passiert? Irgendein Debakel? Ist irgendwas runtergefallen, eigentlich schon schlecht gewesen, brannte plötzlich der Kronleuchter.
Ja, ich überlege, ganz bestimmt sind mir die peinlichsten Sachen. Bestimmt sind mir, die verdränge ich so gut, dass sie mir nicht spontan einfallen.
Na, vielleicht später.
Und
vielleicht
erst einfallen, wenn ich es ein bisschen hab sacken lassen. Ja. Aber.
Vielleicht, lass uns doch.
Aber ich finde, das bei Biolek grenzte ans Peinliche.
Da habe ich
nämlich eine Sauerampfersuppe gemacht.
Ja, ich habe da nur mal kurz reingeguckt. Ich habe auch völlig vergessen, dass es diese Sendung gab, tatsächlich.
Also er war der Erste. Mhm. Diese ganzen Köche, die professionelle Köche sind, können sich bei Biolek bedanken, mhm, weil er die Kochsendung gesellschaftsfähig gemacht hat.
Ich weiß, dass meine Mutter immer, die hat das sehr gerne geguckt und die hat immer gesagt, ach, der Biolek hat sich schon wieder richtig eingezwitschert. Weil er auch immer, es hieß dann auch immer wohl offenbar, ja, ist jetzt nicht schon wieder Zeit für einen Wein? Und ja, dann, ich glaube, er hatte dann auch selbst irgendwie einen kleinen Weinvertrieb.
Biolek hat deutsche Weine bekannt gemacht, mhm, in Deutschland. Das ist ein großes Verdienst. Er war der Erste, der mal nicht das übliche Italiener, Bordeaux, Franzosen und so weiter, was man so kannte, wo man sagte, deutsche Weine eh, sondern der hat die modernen, die jüngeren Winzer innen, aber es waren mehr Männer, bekannt gemacht und hat auch deswegen diese Weine empfohlen. Das war eigentlich, mhm, ganz gut.
Okay.
Der hat ein Vorurteil abgebaut, dass es in Deutschland keine guten Weine gibt.
Du bist in Walsrode zur Welt gekommen. Das kenne ich als Tochter Niedersachsens durch den Vogel. Vogelpark Walsrode. Gab's den schon, als du dort geboren
wurdest? Ich war dort nur etwa 4 Tage. Aha. Und zwar die Tage von meiner Geburt.
Schon wieder weggeflogen.
Meine Eltern wohnten in Fallingbostel. Mhm. Und meine Mutter kam zur Entbindung nach Walsrode. Deswegen bin ich in Walsrode geboren. Und Fallingbostel habe ich auch nicht lange. Da war noch, war ich ein halbes Jahr alt. Da kriegte mein Vater eben eine Stelle in Tübingen. Und dann, mhm, sind wir umgezogen. Aha. Also das, Walsrode hat keinen größeren Eindruck auch bei mir hinterlassen.
Okay. Okay. Du hast 4 Brüder, dann der Vater noch, deine Mutter und du. Also diese Mäuler muss man erstmal stopfen, mhm, die muss man erstmal satt kriegen.
Ja.
Hattet ihr eine Haushaltshilfe? Hat deine Mutter das alles allein? Deine Mutter hatte einen Doktortitel.
Ja, die war promovierte Sprachwissenschaftlerin, Romanistik und Altphilologie, hat Französisch, Spanisch, Latein und Sport hat sie gemacht und hat promoviert. 1937 hat sie ihre Promotion gemacht.
Was ungewöhnlich. Wohl,
ja, was nicht ganz ohne war, aber sie hat es irgendwie durchgekriegt. Und dann war sie aber, glaube ich, auch sehr froh, dass sie dann so im Abstand von 2 Jahren 4 Jungs kriegte, weil da konnte man ihr nichts mehr vorwerfen. Also konnte irgendwie Hitler ihr auch nichts mehr vorwerfen. Da war dann die Promotion verziehen, weil sie dann, ja, ich mache mich da ein bisschen flapsig drüber lustig. Und wir waren noch eine Person mehr, denn ab einem bestimmten Zeitpunkt wohnte meine Oma auch noch bei uns, mhm, die aber meiner Mutter ganz doll beim Haushalt half, die zum Beispiel immer die Kartoffeln geschält hat. Meine Eltern waren ja beide aus Berlin und es gab ganz viel Salzkartoffeln. Das heißt, jeden Tag wurden Unmengen von Salzkartoffeln, mhm, geschält. Das hat dann meine Oma dann gemacht. Aber wir hatten auch, damals nannte man es noch Dienstmädchen.
Ja.
Wir hatten natürlich eine Riesenwohnung. Es waren irgendwie 7 Zimmer. Ja, für 8 Leute. Also als meine Oma dann bei uns wohnte, waren wir zu 8. 5 Kinder, 2 Eltern, die Oma. Wir hatten oft noch einen ausländischen Gast oder Gaststudenten oder Gastschüler.
Mein Vater war Professor.
War Professor, ja, für klassische Philologie, mhm, genau. Und irgendwann sprach sich rum, dass meine Mutter war es vor allem, sehr gut Nachhilfe gab in Latein und die hat Generationen von Schülern durch die Versetzung geholfen oder durchs Abi geholfen, weil sie super, also vor allem Latein unterrichten konnte. Und dann hatten wir manchmal so Schüler, die irgendwo anders, mhm, durchgefallen waren und wo gesagt wurde, Hopfen und Malz fallen, die wurden dann zu Kräumanns gebracht und die schafften dann doch noch das Abi.
Wie können wir uns die Mahlzeiten vorstellen in dieser riesengroßen Wohnung mit all den Menschen? Habt ihr darauf Wert gelegt, wenigstens mittags alle zusammenzusitzen,
ja,
oder war das abends?
Das war gar keine Frage. Natürlich, Mittagessen war die Hauptmahlzeit. Das war um 12:30, da hatten auch alle da zu sein. Wir kamen ja, wir waren dann ja lange, wir 5 gleichzeitig in der Schule, Uhland-Gymnasium, das war von der Tübinger Stadtmitte, wo wir wohnten, knapp 10 Minuten entfernt. Um 12 Uhr war die Schule aus. Es war klar, dass wir alle um 1 zu Hause sein konnten. Und dann gab es Mittagessen um 12:30. Frühstück gab es morgens vor der Schule um 7:45. Also 7:45 war die Schule, also ab 7 oder so. Wir hatten einen Bäcker, wir waren natürlich große Kunden mit dieser großen, mhm, Familie. Und der Bäcker war 3 Häuser weiter. Und die brachten morgens tatsächlich die dampfende große Tüte mit warmen Brötchen und Brezeln und legten sie ins Fenster neben der Eingangstür. Meine Mutter, mhm, ging dann runter und holte diese Tüte hoch zum Frühstück. Und deswegen liebe ich Butterbrezeln zum Beispiel. Butterbrezeln ist mein, damit kann man mich bestechen, da mache ich alles für. Butterbrezeln liebe ich einfach. Und das ist eine frühkindliche Erfahrung. Und Abendessen gab es um 7 auch, ganz klar. Später dann, als meine Mutter älter wurde, um 6:30. Aber um 7 gab es Abendessen und da gab es dann so Brot und Aufschnitt. Mhm.
Und gab es Regeln, dass nicht gesprochen werden durfte oder gesprochen werden musste? Erzähl mir deinen Tag. Haben deine Eltern sich miteinander unterhalten oder alle miteinander?
Alle haben sich miteinander unterhalten. Das war extrem lebhaft, sehr, sehr laut. Alle redeten durcheinander und rangen auch um die Wortführerschaft. Ja. Und da war schwer was los. Also es war sehr, kam aus einer sehr verbalen Familie, sagen wir mal vorsichtig gesagt. Und dann war ich der Kleinste und konnte nicht so mitmachen. Und ich habe da gelernt, also bei diesen Mahlzeiten eigentlich gelernt, auf Lücken zu achten, wenn einer vielleicht eine kleine Pause machte oder mal runterschluckte. Und dann habe ich ein Wort dazwischen. Und manchmal kam das gut an und da habe ich gemerkt, wie ich mich sozusagen bemerkbar mache.
Hast du dein Geschick ausgebildet für den Moment?
Ja, aber es war immer beim Essen. Bei uns waren die Diskussionen beim Essen. Es waren sehr lebhafte, auch kontroverse, später eine politische Diskussion. Also am Anfang haben wir gebetet, irgendwann haben meine Brüder sich lustig gemacht über das Bet, dann Gebet, Tischgebet, da hat mein Vater gesagt, so, dann machen wir es eben nicht mehr, da wurde nicht mehr gebetet, war auch okay. So, aber da fand viel statt.
Und abgesehen von den Salzkartoffeln, gibt es so ein ganz prägnantes Gericht deiner Kindheit, an das du dich erinnerst und zwar gerne erinnerst?
Das Essen meiner Kindheit.
Ja, also natürlich habe ich am meisten geliebt den schwäbischen Kartoffelsalat. Meine Mutter war ja Berlinerin und kochte nicht schwäbisch. Sie hat nie Spätzle gemacht. Aber eins hat sie übernommen, das war der schwäbische Kartoffelsalat. Klar, Kartoffeln. Mhm. So, und den hat sie eingesehen. Und das andere, was sie auch manchmal machte, war Flätlessuppe. Aber sonst hat sie nichts übernommen. Mhm. Aber dieser Kartoffelsalat ist ja mit Brühe, ohne Mayo. Und den hat sie wahnsinnig gut beherrscht. Und das fand ich ganz toll. Und ich bin ja im Wesentlichen vegetarisch, aber was ich manchmal unbedingt essen muss, sind Würstchen. Also ich bin da undogmatisch, deswegen zeichne ich mich auch nicht als Vegetarierin, sondern als Gemüsefreundin. Ja. Und manchmal muss ein Würstchen, und das ist idealerweise mit dem schwäbischen Kartoffelsalat meiner Mutter, das ist ein Glücklichmachgericht. Und ganz toll fand ich, und das würde ich, wenn ich ein Lokal aufmachen würde, würde ich das irgendwann als Spezialität anbieten. Nämlich meine Mutter hatte natürlich die Angewohnheit, die übrigen Salzkartoffeln vom Mittagessen abends dann nochmal aufzubraten. Mhm. Also bevor es dann das Brot gab, waren sozusagen die Kartoffelreste als Bratkartoffeln. Und am geilsten fand ich das, wenn der schwäbische Kartoffelsalat, der ja keine Mayo hatte, sondern nur die Brühe und Öl und Essig, wenn der aufgebraten wurde, das ist ein ganz, ganz toller Geschmack, weil es dieses Knusprige hat, wie man heute diese Röstaromen. Ja. Ich sage immer, kanzerogen ist am leckersten. So ein bisschen angebraten, ganz toll. Und dazu dieses Saure, dieses leicht, nicht saure, also leicht säuerliche von dieser Mischung aus etwas Essig und hauptsächlich Brühe, finde ich ganz toll. Da ist noch niemand drauf gekommen von den Starköchen, die ich kenne.
Wenn du an deine Küche heute denkst, wir springen kurz in die Gegenwart, ich habe mal ein Foto gesehen, wenn mich nicht alles täuscht, kommt man, wenn man dich besucht, sofort in die Küche. Du hast entweder hast du zwei Eingänge in deiner Wohnung und einer davon ist der stillgelegt oder man kommt tatsächlich sofort in die Küche.
Es ist, ich habe zwei Eingänge.
Ja.
Der eine geht sozusagen, das ist der
zum Hinterhaus,
wie man in Berlin sagt, der Dienstbotenausgang. Mhm. Der ist, da kann ich zum Müll gehen mit, aber den benutze ich sonst nicht.
Was ich noch gesehen habe auf diesem Foto, ich habe das richtig hochgezogen, das ist ein hellblauer Kühlschrank.
Ja.
Der hat sowas so 50er-Jahre-mäßiges. Überhaupt ist blau, jedenfalls war es auf dem Foto eine zentrale Farbe deiner Küche.
Ja.
Es ist eigentlich eine kalte Farbe.
Ja, ich empfinde es nicht so. Also ich habe hellblau nicht nur für die Küche, sondern hellblau ist eine Lieblingsfarbe, einfach so ein Himmelblau. Mhm. Himmelblau oder hellblau. Und zum Beispiel, ich habe irgendwann einen ganz alten Berliner Schreibtisch geerbt. Ich glaube, das muss etwa 1973 gewesen sein. Der war weiß gestrichen. Also so ein schweres Gründerzeit-Dings.
Ja.
So ein Trumm. Und es war weiß gestrichen, damit es leichter wirkt. Und das habe ich geerbt. Und das habe ich dann hellblau gestrichen. Das ist der einzige Schreibtisch, den ich kenne, der hellblau gestrichen ist. Ich habe ihn heute noch. Es bröckelt so ein bisschen ab. Es kommt jetzt das alte Weiß
durch. Das nennt sich Vintage. Das ist ganz wichtig. Manche Menschen sorgen dafür, dass dieser Effekt ganz schnell kommt, indem sie es so ein bisschen abschrubbeln. Ja. Ich wollte jetzt auf deine Küche hinaus.
Ja, Kühlschrank, der hellblaue ist wichtig.
Als du sagtest, so dünn schneiden, habe ich gedacht, wie könnte man, wenn man Kartoffeln so hauchdünn schneiden will, habe ich überlegt, Eierschneider. Dann habe ich gedacht, ob sie wohl einen Eierschneider hat. Und dann kam ich schon an diesen Punkt, diese Frage, die ich immer stelle und die ich auch liebe, gibt es irgendeine Anschaffung, die du hast oder hattest, die völlig für die Katz war? Oder du gesagt hast, um Gottes Willen, wieso?
Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Ja, da haust du total ins Schwarze. Ich habe mir irgendwann mal, weil du sagst Eierschneider, habe ich mir einen Mozzarella-Schneider gekauft.
Okay.
Den gab es irgendwo bei Chibo oder so. Ich dachte, ach praktisch, der sieht genauso aus wie ein Eierschneider, nur größer. Und er ist völlig sinnlos, weil der Mozzarella ja auch viel zu weich ist. Also gerade wenn es die schöne Bufala ist, muss man natürlich mit der Hand schneiden. Und der liegt da und ich habe ihn einfach nie benutzt.
Du hast ihn aber auch nicht weggeworfen, nicht verschenkt, nicht vors Haus gestellt.
Ich glaube, ich hatte damals 2 Mozzarella-Schneider gekauft, weil ich dachte, das ist so ein originelles Geschenk. Und das hatte ich jahrelang zu Hause. Oh. Und jetzt mache ich immer so an Ostern, so Ostereier suchen. Und dachte ich, das ist jetzt geeignet. Ich hatte den, glaube ich, 5 Jahre da liegen. Da dachte ich, jetzt verschenkst du den mal. Und wir machen so im Freundinnenkreis so Ostern mit kleinen Sachen. Ja. Und da hatte ich diesen Mozzarella-Schneider auch versteckt irgendwie. Und das war das, was keiner haben wollte.
Komisch, wirklich komisch.
Und eine Freundin hat es dann aus Mitleid, hat sie das mitgenommen.
Es liegen ja noch viele Ostern vor dir, so dass du deinen eigenen vielleicht noch auf die Art und Weise los wirst.
Ja, ich muss
aber du hast aber letztendlich ist deine Antwort die mit Sicherheit würdevollste, weil die meisten Menschen haben irgendwann den Fehler gemacht, sich irgend so ein großes elektrisches Gerät zu kaufen.
Ja.
Also eine Fritteuse oder ein Dampfgarer oder ein Smoothie Maker, der zwar schön gedacht, aber dann doch nie gelebt wurde.
Ja.
Wie hältst du es denn mit deinen Einkaufszetteln?
Ich habe die kleinen gelben Zettel.
Aha, die Post-its.
Eigentlich für alles, aber auch für Einkaufszettel.
Also wenn du deinem Ritual frönst und am Samstag also zum Wochenmarkt gehst, was kaufst du immer? Bist du so eine Porree-Stangenträgerin?
Ich liebe Porree. Mhm. Ich finde auch Porree ein unterschätztes Gemüse. Ich habe in Frankreich damals gelernt, das war 1971, ja, ich muss es sagen, es ist ja so
lange. Dass du dir das merken kannst, ist doch so irre.
Ja, ich war ja nur von 70 bis 71 in Paris zum Studieren. Das kann ich mir schon merken. Jedenfalls, da habe ich Poirosus Mousseline gelernt. Mein gesamter Freundeskreis kennt meine Poirosus Mousseline. Das ist einfach, man nimmt das Weiße vom Porree und kocht es, aber nicht zu lang. Und dazu gibt's eine leichte Mayonnaise, die ich natürlich selber mache. Also ich mache bestimmte Sachen dann schon selber. Mhm. Und Sauce Mousseline heißt es, weil da Eischnee drunter
gehoben
und unter die Mayonnaise Eischnee gehoben, dann ist es fluffiger, dann ist es leichter und liegt nicht so schwer im Magen. Also nicht so wie russische Eier oder so, wo die Mayonnaise oder bestimmte Kartoffelsalate, wo die Mayonnaise so trieft und alles so schwer macht, sondern und da mache ich noch ein bisschen Schnittlauch rein und ganz wenig Knoblauch und das ist ein ganz tolles Essen, unterschätzt. Also Porree kaufe oft Suppen grün als regelmäßiges, weil du danach, ich muss schlucken, wenn du vom Essen redest, tut mir leid.
Ich kann dir die Mozartkugel holen, die ich dir da hingelegt habe.
So, nein, ich kann ja nicht mehrere Sachen auf einmal machen. Ich konzentriere mich jetzt aufs Sprechen. Also jedenfalls das Suppengrün. Ich gehe zu einem Bio-Gemüsestand dem Händler meines Vertrauens, der ganz tolle Sachen hat, auch seltene, unterschätzte Gemüse hat, deswegen liebe ich den so. Und ich kaufe, also oft jedenfalls, wenn ich irgend Zeit habe, dieses Suppengrün und noch ein bisschen dazu, weil ich mir eine Gemüsebrühe mache. Das ist so ein Standard. Ich mache meine eigene Gemüsebrühe, je nach Angebotslage. Auch mal mit roten, also andere Gemüse dann dazu und meine schönen orientalischen Gewürze, was ich so habe, meine asiatischen Gewürze. Und dann habe ich so einen Grundstock an Brühe. Denn erstens kann ich die so essen, die ist natürlich köstlich. Aber ich kann zum Beispiel meine Risotti, meine Gemüsesuppen, auch die Brühe kann ich auch an den Kartoffelsalat dann geben oder so, den ich jetzt nicht so oft mache, wie es jetzt klingt. Aber die Brühe ist so und den Rest friere ich ein und da habe ich, wenn ich mal vom Drehen komme und gar keine Zeit hatte,
haue
ich das auf und dann kann ich auch irgendeine Pilzsoße, alle Arten von Soßen kann ich damit machen. Und die Brühe ist natürlich das Fundament, das Geschmackliche. Mhm. Und da kann ich auch meine Vorlieben eben ich würze eben gerne charakteristisch irgendwie.
Was sind deine wichtigsten 5 Gewürze, abgesehen von Salz und Pfeffer?
Meine beiden Lieblingsgewürze sind Koriander und Kreuzkümmel.
Kreuzkümmel?
Ja, Kreuzkümmel liebe ich sehr. Habe ich irgendwann entdeckt in Frankreich 1975, weil unsere französischen Freunde, die aßen das zu irgendeinem Rindfleisch, aßen die also gemahlenen Kreuzkümmel. Und das hatte ich noch nie geschmeckt. Das war meine französische Freundin, die ist etwas älter als ich, die kam aus Algerien und ist eine Jüdin aus Algerien. Und der hat diese Küchen beherrscht, diese ja, Mischung beherrscht. Ja. Und die hatten Kreuzkümmel schon immer. Und dann habe ich irgendwann ein Chili con Carne Gewürz gekauft im KDW von einer Firma, die es nicht mehr gibt. Ich glaube, ich kann sie deswegen nennen. McCormick. Und das war ein Chili con Carne Gewürz. Und dann habe ich Chili con Carne war einer meiner frühen Standards. Das kann man, der macht eine Dose Tomaten auf und eine Dose Bohnen auf und dann Reis kriegt man hin. Und da habe ich gemerkt, da war dieses Gewürz drin, was ich dann von Dani und Jacques kannte in Paris, und das war dieser Kreuzkümmel.
Da wusstest du.
Also ich bin gerne auch Geschmacksarchäologin. Das musste ich erstmal begreifen, dass in dieser Mischung, dieses eine, was ich nicht kannte, das war eben dieser Kreuzkümmel. Und seit 1975, seit ich da hatte ich irgendwie, das war kurz vom Staatsexamen, da hatte ich so ein Studienstipendium, so ein Forschungsstipendium für meine Staatsarbeit. Und da wohnte ich bei denen und da habe ich das mitgekriegt. Und deswegen weiß ich, kann ich das auch so genau datieren. Und das sind zwei Gewürze, die ich sehr mag. Ich habe sehr, sehr gerne Sternanis. Mhm. Ich mache natürlich, ich liebe Zwiebeln. Zwiebeln, wo ich Nelken reinspicke, also zum Beispiel für die Brühe.
Aha.
Ich koche auch Gemüse manchmal mit Zimt. Ich habe sehr gern Muskat. Ich habe eine sehr, sehr gute Muskatmühle. Das ist zum Beispiel auch, also Gerätschaften zum Kochen. Ich habe in Wien einen Muskatmühlenmacher gefunden.
Das ist toll. Also
der macht nur Pfeffermühlen und Muskatmühlen. Irre. Ganz, ganz toll. Aus Holz. Sie liegen innerhalb. Wunderbar. Wunderbar. Die Firma heißt Wow Wow. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich gab es einen Hund. So. Und das ist bis jetzt die beste Muskatmühle, weil man Muskat, wenn man mit dieser Reibe, dann kommt immer ein bisschen Fingernagel rein, man verletzt sich, das ist, will man ja nicht haben. Und ich finde, Muskat ist sehr schwer. Also die Reiben, es gibt eine von
eigentlich ist es doch aber auch, also ja gut, wenn du so auf Muskat abfährst, weil eigentlich ist ja Muskat immer nur so eine Idee, so ein Hauch. Da reibt man ja jetzt auch nicht 100-mal hin und her, oder?
Doch, also das ist ein Hauch, du hast recht, das darf nicht dominant sein, aber es passt zu mehr, als man denkt. Es passt eben nicht nur zum Kartoffelbrei. Also Muskat ist unterschätzt und man könnte noch viele Einsatzmöglichkeiten
offenbar. Also finden. Du bist, also wenn das mit der Schauspielerei dich mal richtig nervt, ja, dann kannst du auch so viele Unterschätzte, weil das Wort unterschätzt ist jetzt schon 3-4 Mal gefallen, ja, auch im Kontext mit Porree, wie du dich erinnerst.
Ja.
Einfach mal rausgehen und trommeln für die unterschätzten Lebensmittel.
Genau, ich könnte vielleicht Workshops machen zum Kennenlernen von unterschätzten Gemüsen.
Möglicherweise.
Von überholten, altmodischen Gemüsen, die wir, zum Beispiel, als ich aufgewachsen bin, wir zu Hause hatten doch nie Rucola.
Nein, es hieß Rauke und war ein Unkraut. Aber es wuchs
war,
da.
Es kam nicht im Salat vor. Rauke, als Wort gab es das, aber es gab es nicht in der Gastronomie. Die deutsche Rauke sieht, die großblättrige sieht ja auch ein bisschen anders aus. Aber Rucola kam in den 80er Jahren, sagen wir mal Anfang der 90er, in der 80er kam Rucola auf. Oder zum Beispiel Basilikum hatten wir nie. Basilikum ist eine Sache der End-70er. Basilikum kam natürlich durch die italienische Küche, wurde dann mitgemacht. Dann hat man gemerkt, man kann es hier super anbauen. Meine ganze Kindheit war basilikumlos.
Ja,
da gab es auch nicht Mozzarella Tomate, da gab es nur Pizza Margherita
in den
60ern, 50ern.
Wir kommen jetzt zwischendurch mal zu der Rubrik Entweder oder. Entweder oder. Apfel oder Birne?
Apfel.
Hast du eine spezielle Lieblingssorte?
Nö, alles, was in Werder angebaut wird, kaufe ich. Also ich kaufe auch gerne den Saft dann aus Werder. Also das sind ganz, ganz fabelhafte Apfelsäfte. Es gibt ganz, ich bin sowieso Säfte, ich bin Säfte-Fan, weil ich keinen Alkohol mehr vertrage und sozusagen von Wein auf Säfte umgestiegen bin, habe mich auch spezialisiert. Es gibt diese tolle Firma, die ich natürlich nicht nennen darf, aber die besten Säfte hat. Säfte gibt es ganz tolle, die auch prestigemäßig eigentlich mit einem Wein mithalten können.
Wenn du einen Apfel isst, wie isst du ihn dann?
Ich beiße rein.
Also du isst rundum. Du bist so eine.
Ich esse rundum, wobei ich auch gerne mit ihm koche und geschmorte Äpfel. Zum Beispiel, ich mache zum Beispiel Kartoffelbrei und dazu geschmorte Apfelspalten mit geschmorten Zwiebeln. Das finde ich ein ganz tolles Essen.
Wasser oder Saft?
Immer Wasser den ganzen Tag. Heißes Wasser. Warmes Wasser mit einer Spritzer Zitrone, das ist ayurvedisch. Das trinke ich, also vor allem bevor ich was esse, also bis zum Mittagessen trinke ich das und trinke es den ganzen Tag auch weiter. Und dann irgendwann trinke ich aber auch Saft. Das ist für mich kein Gegensatz. Ich trinke es aber parallel. Ich verdünne es meistens nicht zur Schorle, sondern ich trinke es irgendwie parallel.
Stichwort Ayurveda. Hast du jemals eine langfristige, also länger als 2 Wochen, eine Ernährungsumstellung gemacht? Eine Diät kann ja auch zurückliegen. Hast du dich mal umgestellt?
Ich habe mal vor gut 30 Jahren habe ich mal gefastet, also Ja. Gefastet. Daher hatte die Kostümbildnerin für eine Serie, die spielen sollte, gesagt, ich will dich aber auf einer, ich weiß nicht, hatte sie 36 oder 38 gesagt. Mhm. Jedenfalls sollte ich irgendwie 4 Kilo abnehmen. Da dachte ich, mache ich mit Fasten. Und da habe ich behalten, dass ich mich beim Essen beobachte, dass ich das erinnere, dass ich das mir merke, was ich esse, dass ich sehr bewusst esse, dass ich nichts nebenbei mache beim Essen und dass ich mir merke, was ich gegessen habe. Also ich schreibe zum Beispiel auf, das klingt jetzt wie eine, als ob die total spinnt hier, aber ich schreibe mir abends auf an dem Tag, was ich gegessen habe.
Das machst du jetzt noch?
Das mache ich jetzt noch.
Ach, interessant.
Das mache ich auch, um mich an die Tage erinnern zu können, weil meistens ist ja das Essen was sehr Schönes an dem Tag. Und dann, wenn ich weiß, das war der Tag, wo ich das gekocht habe oder das gegessen habe, dann fällt mir der Tag auch wieder ein.
Aber was machst du mit diesen Notizen?
Nein, das ist ganz klein, das ist ganz kurz. Das ist einfach, für mich ist es ehrlich gesagt auch ein Gedächtnistraining.
Das verstehe ich. Also es ist ein kleines Buch, das dir jemand mal geschenkt hat.
Nein, ich habe einen Kalender, das ist mein Tageskalender. Da schreibe ich auch meine Notizen. Ah. Und also da steht mehreres drin, aber ich halte das irgendwie fest.
Was wird da für heute stehen bislang?
Bislang steht, ich war bei einem Fototermin, da gab es Catering. Es gab ein Müsli, das hieß Overnight Müsli, das heißt, es war am Abend vorher angesetzt. Das fand ich großartig, weil als ich damals gefastet habe, habe ich auch Müsli gelernt und gelernt, dass es man das aus gestoßenen Weizenkeimen macht, die man am Abend vorher ansetzt. Mhm. So, und das in den Hotels gibt's ja nie das Angesetzte, sondern da gibt's oft ein Fertiges. Die Müslis in den Hotels oder wie man sonst kriegt, sind nicht so gut. Und da habe ich dieses Müsli gegessen, da waren Blaubeeren untergemischt und ich glaube irgendwie Joghurt oder sowas oder vielleicht auch Kokos war es nicht, vielleicht war es vegan, ich weiß nicht. Also ich glaube, es war ein bisschen Joghurt und Beeren drauf. Das habe ich gegessen. Und dann gab es eine sehr schöne Brezel, wie gesagt, ich habe es erwähnt, Brezel, und die war vegetarisch zumindest, die war mit Butter und Käse belegt und Kresse. Und die fand ich auch ganz toll.
So, Spiegel oder Rührei?
Eher Spiegel. Einfach, weil in den Hotels das Rührei aus diesem komischen Ei-Dings gemacht.
Aus diesem Flüssigei
das
oder
will
was
man
auch immer.
Nicht.
Und es ist ganz oft, sind es keine Bio-Eier, obwohl es hochklassige Hotels sind. Und da, ich habe das, glaube ich, schon mal in einer anderen Episode drauf aufmerksam gemacht, wenn Sie in Hotels gehen, verlangen Sie, dass diese Küchen wirklich, dass es Bio-Eier gibt zu diesen doch oft sehr ausladenden Buffets. Da gibt es 18 verschiedene Lachssorten und was für ein Quatsch. Und dann aber irgendwie steht auf diesem der Stempel des Eis ist irgendwie so eine blöde 2 und keine 0. Was soll das? Also die 10 Cent?
Das finde ich auch. Also bei in Hotels, gerade beim Frühstück, da wird ja überhaupt nicht mehr nach Bio oder so gefragt. Und bei den Hauptmahlzeiten hat man sich so angewöhnt und da muss man sehr vorsichtig sein und da nehme ich auch dann lieber, wo ich zumindest das Ei noch sehe. Also ich mache Eier im Glas, bestelle ich oder ein Spiegelei, da weiß ich, es ist zumindest frisch gemacht worden.
Und wenn du es dir selbst machst?
Ich mache selten Eier. Ich mache Eiersalat. Da koche ich sie natürlich.
Lecker. Lecker.
Ja, und wenn ich zum Beispiel meine Mayonnaise mache für die Sauce Mousseline, das fängt an natürlich mit einem Eigelb und etwas Senf und dann rühre ich und gieße das Öl dazu.
Für ich habe gemerkt, dass das für Spargel auch sehr lecker ist, wenn man so eine Art, also wenn man so ein paar Eier hart kocht
ja,
und
das ist, das passt schön
sie
dazu.
Dann vielleicht durch den Mozzarella-Schneider jagt. Einmal in die eine, einmal in die andere Richtung. Und ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Öl und ein bisschen Senf und ein bisschen Essig und Zwiebeln rein und das dann wie so eine dicke Angeber-Vinaigrette rüber. Oh,
ja,
lecker.
Es passt ganz gut. Ich finde auch, dass sowohl zu Spargelei ganz, also auch das gekochte Ei ganz gut passt, als auch zu Porree. Wie gesagt, der ist ja in der Mayonnaise dann auch. Und da kann man auch das, ein klein gehacktes, gekochtes, passt da auch gut dazu.
Gin oder Wodka? Du trinkst ja gar keinen Alkohol oder kaum noch Alkohol?
Ich trinke wenig Alkohol, wenn dann Gin.
Okay.
Also zum Beispiel gestern hatte ich eine Freundin zum Essen da und ich habe einen Gin Tonic gemacht. Es war aber der erste in dem Jahr. Die Flasche hält schon seit einem Dreivierteljahr.
Erdbeeren oder Himbeeren?
Ah, häufiger Erdbeeren, einfach weil es sie mehr gibt, aber Himbeeren auch gerne, aber weniger. Himbeeren finde ich einzelne. Und bei Erdbeeren mache ich schon irgendwie, die 100 Gramm schneide ich mir klein und mache meinen Kokosblütensirup drauf, ganz bisschen. Was ich auch gut finde in letzter Zeit, ist kleingeschnittene Erdbeeren, minimal Zitrone oder Orange, geht auch. Ich finde kostbar diese Zeit eben, wo es noch Orangen gibt und schon die Erdbeeren. Ja, und das kann man dann zusammen kombinieren. Und ich mache, also es gibt ja auch viele Arten zu süßen. Ich benutze keinen Zucker, kaufe schon seit vielen Jahren keinen Zucker mehr, kaufe aber zum Beispiel Kokosblütenhonig oder Kokosblütenzucker nennt man dann das getrocknete Destillat. Aber das schmeckt anders als Kokos. Unser raffinierter Zucker.
Das sowieso.
Und das tue ich ein bisschen auf die Erdbeeren. Und was übrigens auch sehr gut ist auf die Erdbeeren, ist Balsamico. Ein dickerer Balsamico. Mhm. Esse ich eigentlich, aber das schmeckt gar nicht so sehr. Es gibt ja, also es gibt Crema Balsamico natürlich, das ist ganz zähflüssig dann. Aber es gibt auch so dickere Balsamici, die man dann tropfenweise auf die Erdbeeren macht und passt erstaunlich gut.
Das kann man gut lernen, wenn man Erdbeeren mal in Salate schneidet, ne? Also wenn man sich sowieso mal so einen Salat macht mit Nüssen und ein bisschen Ziegenkäse oder Schafskäse und so und dann so ein paar Erdbeeren da rein.
Ja.
Daher kenne ich die Kombination als aus Balsamico.
Das ist auch toll.
Ist auch lecker. Kaffee oder Tee?
Tee.
Rotwein oder Weißwein?
Weißwein.
Müsli oder Brötchenschrippe?
Eigentlich beides nicht, weil ich selten frühstücke.
Wann isst du dann die erste Mahlzeit?
Zum Mittagessen.
Und ist das dann auch was Warmes?
Ja, definitiv was Warmes, wo ich mir dann Zeit nehme. Also manchmal schaffe ich es auch nicht und das ist dann, wenn meine Bürozeit durch ist, irgendwie um 4 oder so. Das passiert mir auch, aber das kommt drauf an, wann ich die letzte Mahlzeit vorher eingenommen habe. Also ich habe eben natürlich, wenn ich zum Beispiel abends auftrete, ich komme nach Hause, ich muss mich irgendwie runterbringen oder auch nach einem Drehtag, da esse ich irgendwie noch was. Und seien es Macadamia-Nüsse.
Mhm. Oh,
aber
lecker,
eine Schwäche von mir. So, aber da nehme ich noch was zu mir, dann habe ich ja spät abends noch was gegessen und dann ich fühle mich am wohlsten, wenn ich dann so 12-14 Stunden verstreichen lasse, wo ich nichts zu mir nehme. Und dann ist ungefähr die Mittagszeit, wo ich dann warm esse, wie bei Mutter Kräumann damals. Also richtig eine schöne warme Mahlzeit. Und das ist dann mein Einstieg in den Tag.
Und hilft dir das warme Wasser dabei, weniger Hungergefühl zu haben oder es zu unterdrücken?
Ja, das hilft auch irgendwie. Und dann, ich nehme ja ein bisschen was zu mir und da vermisse ich nichts. Ich habe auch, mein Magen will da gar nicht unbedingt was essen. Ich bin ein Fan davon, dass man isst, wenn man Hunger hat.
Mhm.
Also ein Teil dieses großen Genusses, den ich am Essen habe, ist, dass ich wirklich ein Bedürfnis habe zu essen. Ich bin völlig dagegen, 7 kleine Mahlzeiten am Tag oder das, was eine Zeit lang mal gesagt wurde, 5 kleine Mahlzeiten seien besser als, finde ich überhaupt nicht. Schön den Raum lassen, schön den Darm und den Magen, den ganzen Trakt in Ruhe lassen, dass der arbeiten kann und dann auch das spüren, jetzt kommt das Hüngerchen, jetzt hätte ich gerne, das habe ich Lust auf, so diese Lust entstehen zu lassen.
Ja.
Und zu essen, wenn man Hunger hat, finde ich einen riesigen Genuss.
Ist auch, und das ist auch sicherlich, ich glaube, es gibt kaum Medizinerinnen und Mediziner, die da jetzt widersprechen würden, wissen wir ja auch, dieses, ich sage immer 16:9, aber es ist ja irgendwie, wie heißt es, 14:0, wie heißt diese Ernährungs...
Intervall?
Wo man ja genau, wo man so viele Stunden nichts isst. Ich kann mir das für mich nicht vorstellen, weil ich so schnell unterzuckere, aber es ist natürlich gesünder, auch wie du es beschreibst, mit der Reinigung und so weiter. Aber bedeutet das denn, dass du selten Appetit hast?
Nein, ich habe richtig schön Appetit. Ich bin eine ganz starke und gute Esserin.
Aber
ich
du hast jetzt so zwischendurch, es kann dir jetzt nicht passieren, dass du, also wenn du satt bist und du, oder wenn du vor 2 Stunden gegessen hast und du gehst jetzt an so einem frischen Brot oder an einem Schokoladending vorbei oder so, dann ist jetzt, dann bist du, sagst du so, nö.
Nicht? Ja, das ist also kein Dogmatismus. Also jetzt, also ich kann, wenn ich dann nach einer großen Pause esse, kann die Mahlzeit auch sehr lang sein.
Also über Stunden.
So, dann kommt immer noch was, dann Nachtisch und dann,
okay.
Das kann dann länger dauern und dann, wenn ich so am Essen bin, kann es schon eine Weile dauern.
Und wenn das jetzt so ein Fastfood-Tag ist, Pizza oder Falafel?
Ja, Pizza schon. Ich habe einen tollen Öko-Bäcker, der eine super Öko-Pizza macht. Die kaufe ich mir auch auf dem Markt immer. Die haben auch einen Stand auf dem Markt. Und das esse ich sogar ganz gerne mal so.
Und dann aber, deine Antwort ist wahrscheinlich Margarita. Oder was gehört auf die perfekte Pizza?
Da ist Tomate und Mozzarella drauf und ein bisschen Basilikum.
Mhm. Grieche oder Italiener?
Italiener, muss ich schon zugeben, natürlich viel häufiger, obwohl es auch vereinzelt sehr gut, also griechische Essen kann auch toll sein, wenn es gut gemacht wird. Also man darf nicht so Gesamtküchen verdammen, finde ich.
Weißbrot oder Schwarzbrot?
Schwarzbrot. Aber manchmal, zum Beispiel, wenn man vor dem Essen so Öl kriegt, Öl und Salz, dann, das muss irgendwie ein helles Brot sein. Das Brot, das man in das Öl ditcht, wo man, also wenn man beim Italiener auf die Antipasti wartet.
Ja, ich verstehe schon.
So, dann muss, es kann natürlich so ein Pizzateig sein, so ein Focaccia, aber sonst ein
gutes, ehrliches Weißbrot. Wobei, ich habe das in einem Restaurant erlebt und da ist das so, da haben die so ein Mittelbrot. Im Grunde ist es wie so ein verkleidetes Weißbrot.
Ja.
Es hat nichts von einem Schwarzbrot, gar nicht. Und es saugt, es nimmt genauso viel Öl auf. Es ist draußen auch so ganz, das ist viel krosser noch auf eine Art. Und das ist so das Perfekte. Aber ich habe mich noch nicht getraut zu fragen, was das ist, damit ich es mir nicht kaufen kann. Damit ich nicht ganz viel davon esse. Und das ist so lecker in Kombination mit Öl.
Ja, ja, das klingt toll.
Oh Gott.
Und es hat auch eine Kruste.
Es hat eine so gute Kruste.
Also
eine
Kruste ehrliche, ist toll.
Gute Kruste. Gut, dann stelle ich dir jetzt auch die Gewissensfrage. Du gehst einkaufen, du kaufst ein frisches Brot, hast zu Hause aber noch was. Was isst du? Isst du, wenn du nach Hause kommst, das alte erstmal auf, das vielleicht morgen nicht mehr gut ist? Ich sehe an deinem Blick schon, der hatte schon sowas. Ich weiß, wie du antwortest. Du sagst, komm, ich muss das frische Brot essen.
Das stimmt nicht wirklich. Also es kommt darauf an, was man für ein Brot kauft. Ich kaufe dieses, was du eben beschreibst, so ein frisches Brot, das, wo man denkt, ah, das muss ich jetzt gleich essen. Mm. Das sind gar nicht die Sorten, die ich kaufe. Ich kaufe schon zum Beispiel das Brot mit Fenchel, Anis und Kümmel drin. Also so Art Vollkornbrote. Mm. Und da kaufe ich, es gibt einen Laden, wo es so kleine Mengen gibt, das würde für mich dann reichen, wo es verschiedene Sorten so in einer kleinen Menge gibt, damit komme ich dann über die Woche eigentlich im Wesentlichen. Und das kann ich auch essen, wenn es schon zwei, drei Tage alt ist.
Das schmeckt ja manchmal sogar besser. Und gerade wenn man es röstet beispielsweise. Du hast einen Toaster, das habe ich auf diesem Foto
auch entdeckt. Ja, ich toaste viel inzwischen, weil ich Brot nicht mehr wirklich gut vertrage. Mhm. Es kommen ja mit dem Alter so Sachen, dass man nicht mehr sehr gut damit leben kann. Und Brot esse ich eigentlich gerne, aber es schmeckt mir besser, ich vertrage es besser getoastet.
Helle oder dunkle Schokolade?
Bin gerade im Ändern. Ich will mehr dunkle Schokolade essen, weil es natürlich gesünder ist. Und I started out as a lover of light chocolate. Yes. Also ich habe gerne Milchschokolade immer gehabt.
Was ist denn deine, ohne jetzt hoffentlich eine Marke zu nennen, aber deine Lieblingsgeschmacksrichtung?
Salzkaramell.
Das kommt wie aus der Pistole geschossen.
Ja, das habe ich zuerst als Eis entdeckt. Das war auch in Frankreich im Urlaub mal an der Atlantikküste, die hatten Eiscreme, Salzkaramell. Das esse ich sehr gerne. Ich muss aber zugeben, damit es nicht alles so politisch korrekt rüberkommt, ich esse in bestimmten Situationen auch böse Konzernschokolade. Und zwar beim Drehen, da mache ich etwas, was ich sonst nie mache. Ich trinke nach dem Essen, ich trinke so keinen Kaffee, das macht mich viel zu wach. Ich trinke einen entkoffeinierten kleinen Espresso, das sind 3 Schlucke. Und dazu nehme ich ein Stück, ich darf die Firma nicht nennen, weil es Werbung wäre. Also es ist eine böse, böse Firma und ich nehme ein Stück davon zu diesem entkoffeinierten Espresso. Das verschafft mir irgendwie, dieses Ritual verschafft mir eine gewisse Befriedigung.
Ja.
Gibt es aber sonst Bio-Schokolade.
Bio-Schokolade. Ja, die auch aber immer leckerer schmeckt, muss man sagen. Also mir jedenfalls.
Die schmeckt
immer
ganz häufiger, toll. Es gibt ganz tolle.
Ich habe neulich mal so eine vegane Schokolade gegessen. Zuerst habe ich gedacht, ja, ich mache das, damit ich bei Toast Hawaii sagen kann, ich habe eine vegane Schokolade gegessen und die war extrem lecker.
Ja, ja.
Da hat mir nichts gefehlt.
Ja.
Also erstaunlich und gut,
ja, dass das auch vorangeht. Ja, finde ich auch. Da gibt's ganz eine ganz tolle Entwicklung.
Süßkartoffel oder Kürbis?
Ich bereite mehr Kürbis zu. Aber es ist auch ein Vorurteil. Ich könnte, einfach eine Gewohnheit, ich könnte mehr Süßkartoffeln, das kann man ja aufs Blech legen und einfach.
In den Ofen.
Ja, in den Ofen.
Belegen, gut mit Käse belegen oder sonst was.
Das geht eigentlich gut.
Sehr, sehr
ich esse zum Beispiel auch, wenn ich mich dann so ein paar Mal im Jahr lasse mich ja gehen, auch mit Pommes frites.
Ach, und Ketchup oder Mayo?
Beides. Aber Ketchup ist noch wichtiger. Und da gibt es auch ganz tolle Süßkartoffelchips.
Lecker.
Die können ganz toll sein.
Sind die Süßkartoffelpommes kenne ich. Ich kenne keine
Süßkartoffel. Ich meine nicht Chips, ich meine Süßkartoffelpommes.
Wow, sind die lecker. Ich drehe durch.
Ja, ja, finde ich auch. Finde ich was ganz Tolles.
Hast du eine Friteuse?
Nee. Ich mache das nicht selber. Meine Mutter hat das irgendwann mal angeschafft, weil meine Brüder ja auch immer in Frankreich in Ferien waren und immer wieder kamen und sagten, oh, bei Madame Bataille hat's wieder, macht immer Pommes frites selber und hat meine Mutter das auch gekauft und mal versucht, aber das stinkt wirklich wahnsinnig.
Ja.
Und das ist mir zu viel. Das reicht, ich esse es ja auch selten. Ich esse Fritten selten, aber dann die paar Mal im Jahr die esse ich auswärts.
Croissant oder Laugenstange?
Laugen.
Laugenstange, ja klar. Lakritz oder Fruchtgummi?
Beides nicht sehr doll, aber Fruchtgummi eher, obwohl in letzter Zeit, ich will mich ja auch weiterentwickeln, habe ich auch ein bisschen mal Lakritz gegessen und fand es gar nicht mehr so schlimm. Aber eigentlich bin ich kein Lakritz-Fan.
Marzipan oder Nougat?
In letzter Zeit doch wieder auch manchmal Marzipan. Es gibt da so ein junges Berliner Start-up-Firma, die machen Marzipan. Das fand ich dann ziemlich lecker.
Werbung.
So also läuft das Verliebtsein ab, dachte ich damals. Oha. Da war dieses bezaubernde Wesen mit den wallenden Haaren, den feinen Händen und diesem schönen Gesicht, das immer ganz traurig wurde, wenn es sich dem Geliebten zuwandt, diesem hübschen, netten Prinzen, der da auf dem Schiff stand. Ihre Augen füllten sich dann mit Tränen und meine gleich mit. Ich litt mit ihr, mit der kleinen Meerjungfrau, die ihr Herz verschenkte und dazu noch ihre Stimme, nur um laufen zu können, um mit diesem Mann leben zu können. Und ich war ein kleines Mädchen, das dieses Plattencover mit der Zeichnung darauf in der Hand hielt und jedes Mal wieder versank in den Fluten der Erzählung, weil mich die Stimmen mitnahmen, mehr noch, als hätte ich einen Film geschaut. Die riesengroße Leinwand war ausschließlich zwischen meinen Ohren und meinem Gehirn gespannt. Von außen sah man nur ein Kind auf dem Fußboden vor einer Lautsprecherbox, aber in dem Kind liefen viele tausend Bilder ab, alle selbst gemacht und damit auch viel näher. Und so funktioniert es, wie ich finde, bis heute. Stimmen und Geschichten schaffen es auf ganz eigene Weise, Spannung zu erzeugen oder Mitgefühl und direkt im Kopf zu landen, also auf der Pole Position. Näher geht's nicht. Und nicht anders als bei Serien, die wir uns anschauen können, fiebert man, also fiebere ich jedenfalls, 9 Episoden und 9 Staffeln entgegen. Jetzt gerade wurde mir eine neue fiktive Podcast-Serie, ein Audiodrama von Wondery empfohlen, das eben genau so funktioniert. Weniger wie ein klassisches Hörspiel, mehr wie eine Serienserie, nur eben rein akustisch, aber die Bilder laufen ja sofort los, automatisch. Der Podcast heißt Die Hinterbliebenen und ich muss jetzt aufpassen, dass ich nichts spoilere. Also, es geht um die Geschwister Eleanor und Michael Richland, deren Vater sehr reich wurde als Unternehmer und hervorragender Arzt. Und diese reichen, also milliardenschweren Eltern der beiden sterben bei einem Flugzeugabsturz. Damit geht's quasi los. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, tauchen plötzlich dunkle Details über die Vergangenheit des Vaters auf. Also ziemlich heftige Anschuldigungen. Und was macht man jetzt? Also wie sollen Eleanor und Michael damit umgehen? Verschweigen sie das Ganze? Dann müssen sie mit der Schuld leben, die daraus resultiert. Oder gehen sie den Anschuldigungen nach, dann schaden sie denjenigen, die ihnen nahestehen und die sie lieben. Ich bin mittendrin in der Geschichte und verrate ab jetzt auch nicht mehr, außer vielleicht Folgendes. Die gesamte erste Staffel von Die Hinterbliebenen gibt's bei Amazon Music in Verbindung mit einer Prime- oder Unlimited-Mitgliedschaft. Und alle Infos dazu auch in den Shownotes. Gibt es in deiner Küche so Geräte oder auch vielleicht Messer, die du geschenkt bekommen hast, also so, oder die du von deinen Eltern übernommen hast, sowas in der Art, so Sachen, die dir wirklich was bedeuten, die ganz, ganz wichtig sind?
Ja, ich habe geerbt an das kleinere Besteck, also so ein Dessertgröße eigentlich, aber ich nehme es für normales Essen, weil das richtig große Besteck ist mir viel zu groß. Das habe ich nach dem Tod meiner Mutter geerbt. Da haben wir 5 Kinder ja überlegt, wer kriegt was, und dann kriegte ich dieses schöne Besteck, und ich habe auch viel, weil ich die einzig nicht verheiratete war, meine Brüder waren alle schon verheiratet, als meine Mutter schon hatten ihren Haushalt. Und dann habe ich viel von den Sachen, die sozusagen für Gäste gedacht waren, habe ich geerbt. Und die sind mir auch wichtig. Und da sind auch nur kleine Mokka-Löffel und so kleine ausgefallene Sachen, die schätze ich sehr.
Die benutzt du aber auch für dich und nicht nur, wenn Besuch kommt? Oder sind die so?
Also zum Beispiel der kleine Löffel, das ist für eine Espresso. Da ich selber keinen Kaffee trinke, benutze ich die selten. Aber ich biete sie sehr gerne. Also ich serviere sie sehr gerne, wenn ich Gäste habe, die zum Beispiel einen Kaffee trinken wollen, einen Espresso trinken oder so. Da finde ich schön, dass ich da wählen kann zwischen den verschiedenen Löffelgrößen.
Hast du, wenn du einlädst, sitzen die Menschen in deiner Küche? Ist die groß genug oder hast du so ein Wohn-Esszimmer oder vielleicht sogar ein Esszimmer?
Ich habe so ein Zimmer, wo das Klavier steht und viele Bücher stehen und wo ein großer Tisch ist. Da arbeite ich dran, und dieser Arbeitstisch, den kann ich umfunktionieren zu einem Esstisch. Und wenn mehr als 2 Leute kommen oder eigentlich mehr als eine Person kommt, aber das war ja schon lange nicht mehr, dann mache ich eine große Runde an diesem Tisch.
Und bist du eine entspannte Gastgeberin?
Ich arbeite dran. Also es gab Phasen, wo mich das total gestresst hat, weil man so einen Perfektionsdrang hatte. Das war so in den 70ern, als ich so anfing zu kochen, dachte ich, was muss so perfekt sein? Man muss kochen, ist was man können muss, was auch Mädchen eigentlich können müssen. Es gab ja die Institution der Haushaltsschule, dass man, weil Mädchen irgendwie schneidern und kochen können. Und ich gehöre zu der Generation, wo das manchmal noch viel, diese Option, dass man auf eine Haushaltsschule geht. Mhm. Und deswegen dachte ich am Anfang auch, Kochen ist was, eigentlich möchte ich es können, aber ich kann es überhaupt nicht und da erwerbe es erst und da hat es mich mehr unter Druck gesetzt. Und jetzt habe ich auch durchschaut, dass Kochen ja auch ein Statusding geworden ist, dass auch das Gewürzbord ein Statusding geworden ist und die ganzen Messer zu haben und dass man den Induktionsherd hat oder so, das ist ja ein wahnsinniges Prestige. Es gibt ja wahnsinnig teure Sachen, die man da kaufen kann. Und als ich das so anfing zu durchschauen, habe ich gedacht, na, das mache ich nicht mit, diese Perfektion weiter, sondern, und dann fiel mir auch ein, dass ich einfach, weil ich auch wirklich wenig Zeit habe und wenn ich von der Arbeit komme, kann ich nicht den ganzen Tag kochen, dann lade ich einfach zum Kochen ein und nicht zum Essen.
Ah, du bist also jemand, der das gut teilen kann auch, weil das ist für viele gar nicht denkbar. Also die Vorstellung, ich glaube, es war Iris Berben auch, die gesagt hat, also sie macht das dann, aber die Vorstellung, dass irgendjemand damit rum irgendwie so eine Hand, ein Messer führt oder so, das will sie gar nicht. Also das ist, für sie gehört es auch als Entspannung, als Vorbereitung für so einen Tag, aber ich glaube, so sind wirklich viele Gastgeberinnen und Gastgeber, dass sie sagen, bitte nicht die Gäste, das muss dann fertig sein, wenn die kommen.
Ja, also so, mache nicht diese Art von Einladung mehr, wo 6 bis 10 Leute kommen und wo ich echt gestresst bin, sondern bei mir ist es, also jetzt seit Corona sowieso natürlich einzeln und da kann ich gut delegieren, sagen, kannst du bitte die Erbsen holen?
Das ist
holen?
Super.
Kannst du Zwiebeln schneiden? Aber nur wenn du willst, du kriegst schon mal einen Wein, was willst du trinken? Und dann quatsche ich, bin ja nicht begabt für Multitasking. Ich sag dann immer, du kannst erzählen, ich kann dir leider nicht antworten, ich muss dir jetzt ganz Zwiebeln anbraten. Und so kommt man aber schön ins Gespräch, ist sehr kommunikativ und Hauptsache es gibt schon was zu trinken, man erzählt sich ja sowieso dann viel. So, und wenn mehr Gäste kommen, ja, dann bin ich so, naja, dann ist es nicht mehr so entspannt, da muss ich wirklich lange vorher anfangen, da muss man bestimmtes, muss man am Tag davor machen. Also wenn ich habe mal ein ganz, ganz großes Familienfest gemacht für alle meine Brüder und Schwägerinnen, Nichten und Neffen und so, da waren irgendwie so, da habe ich natürlich Tage vorher angefangen. Das ist klar.
Okay.
Das ist dann richtig aber so ein Thema. Da habe ich mir auch 2 Tage freigenommen, wirklich, das waren dann die Tage waren geblockt, auch bei meiner Agentur. Ich sagte, da ist Familienfest. So, da kann muss man da auch ein bisschen die Wohnung umstellen. Wo stellt man die Gläser hin? Wo stellt man das Besteck? Wo die Flaschen und so? Da muss man so ein bisschen. So, das ist dann richtig ein Projekt und das dauert dann länger. Und ich habe es aber eigentlich gerne, dass ich so, also einfach Freunde, Freundinnen, die ich lange nicht gesehen habe, sage ich, komm vorbei und erwarte bitte nicht, dass ich fertig bin, sondern wir machen das zusammen.
Das finde ich schön.
Komm um 6.
Das passiert, finde ich, ziemlich selten. Genau, dann auch früher einladen und dass man dann schon so ein bisschen so ein Snack hat. Also ich finde es ganz schlimm, als Gast zu kommen, Hunger zu haben und dann merke ich, dass da jetzt erst angefangen wird, irgendwas vorzubereiten. Ne? Also ich finde, man muss schon so ein bisschen, muss man schon einigermaßen nicht satt hingehen, aber das hilft ja manchmal.
Es gibt natürlich zum ersten Getränk dann Macadamianüsse oder mal Chips oder Oliven.
Da muss man halt aufpassen, dass man dann wiederum nicht zu satt
zu viel
wird, ne?
Dass
man zu viel ist und so. Aber dieses gemeinsam Sachen entstehen lassen, das finde ich auch eine schöne Sache.
Es ist eigentlich aus der Not entstanden, weil ich meistens nicht die Zeit habe, wirklich, also ich kann mir dann meistens nicht einen Tag frei nehmen. Und wenn ich mich entscheiden muss zwischen so einem perfekten Essen, wo ich alles fertig habe oder gar niemand einladen, nehme ich die Variante, dass ich sage, nimm's nicht böse, aber du kommst, ein bisschen habe ich schon gemacht, also meistens habe ich auch eingerichtet, dann vielleicht schon fertig und es wird noch die Salatsoße gemacht oder so. Also man muss da nicht 2 Stunden warten, sondern man kriegt gleich was und ich mache irgendwie so nach und nach, macht man es zusammen fertig und sag mal, man kann ja gut die Vinaigrette oder so, man kann ja bestimmte Sachen vorher machen.
Aber auch andere Sachen und wie du sagst und auch das wird in Gesprächen hier immer wieder deutlich, diese Perfektion, die man oder der Druck, unter dem man sich als Gastgeberin manchmal selbst setzt, erwartet ja niemand. Also niemand erwartet so eine Perfektion als Resultat. Einer von 100 vielleicht. Aber meistens ist es ja so, das kennt man ja auch selbst als Gast, dass es schön ist, wenn was vor Ort entsteht, wenn es noch nicht alles so perfekt und so fertig ist. Es kommt ja auf die Gespräche irgendwie an, es kommt auf das Zusammensein an und gar nicht darauf, ob jetzt irgendwie alles genau à la minute ist oder so.
Das stimmt, aber es gibt schon, ich kenne das auch gerade in meiner Generation von Frauen noch, wo das auch ein Statusding ist, dass man wahnsinnig gut kochen kann. Natürlich nebenbei trotzdem ist man emanzipiert und ist promoviert und macht alle möglichen tollen Sachen. Aber man muss irgendwie trotzdem dann die geilsten Sachen kochen. Diesen Anspruch, das kenne ich schon auch noch. Und das musste ich, dieses Gefühl auch und diesen Stress musste ich auch erst loswerden.
Loswerden ist leider das Stichwort für das totale Finale. Wenn das jetzt ein Essen wäre, wir wären jetzt eigentlich satt und jetzt käme der Kellner und würde sagen, Noch was zum Dessert, ein Schnaps oder ein Espresso, einen koffeinfreien Espresso oder ein Kaffee, einen Tee. Was möchten Sie trinken? Was möchten Sie essen? Käse, Tiramisu? Was würdest du sagen?
Und zum Schluss das Dessert.
Ich würde einen süßen Nachtisch nehmen. Also Espresso auch entkoffeiniert abends nie, weil der ist ja noch Koffein drin. Das mache ich wirklich nur beim Drehen, wenn ich noch wach bleiben muss für die zweite Tageshälfte. Nee, ich würde eine Verveine-Tee gerne nehmen.
Was?
Ja, Verveine. Das ist so wie Lindenblüten oder Pfefferminz oder so. So ein Tee. So eine Tisane, sagt man in Frage. Ein Kräutertee, ja.
Dann sag doch Kräutertee, Herrgott.
Ja,
Prestige, immer dieses Prestige, dieses Tee-Prestige. Ja. Für mich ist das ja unglaublich. Ein Verveine. Ich nehme ein Verveine. Lindenblüten, wie sagt man? Kräutertee. Herrgott, es geht doch.
Der Kräutertee, da kriegt man dann vielleicht diese hässlichen Mischungen, die es auch bei diesen ungeliebten Hotelfrühstücken gibt. Das will man nicht. Sondern ich möchte schon, dass sie die Verveine-Blätter dann haben. Oder ja, die frische Minze oder so.
Gut.
Frische Minze zum Beispiel.
Also Verveine-Tee. Und was nimmst du als bevorzugtes süßes Dessert zum Ende?
Ja, Tiramisu ist schon eine gute Richtung. Es gibt eben auch, kann man mit Erdbeeren so machen, mit ein bisschen Teig, der irgendwie getränkt wird, mit Alkohol oder was anderem. Auch Sahne, ich esse wahnsinnig gerne Schlagsahne, ich esse kaum mehr. Sonst Milchprodukte esse ich sehr wenig, das mag ich auch nicht mehr gut.
Ist das nicht komisch, dass man das als Erwachsener, also als Kind, das kann ich verstehen, hat man, da gibt man sein Taschengeld für andere Sachen aus. Aber ist es nicht auch ein Zeichen dafür, erwachsen zu sein, dass man nicht so ein Pott Sahne für 1,26 kauft und sich den schlägt und den von Anfang bis Ende einfach aufisst? Ich meine, Sahne. Das ist toll, Sahne.
Sahne ist großartig.
Oh Gott.
Sahne gehört zu den Dingen, die ich tatsächlich immer im Kühlschrank habe.
Gut.
Weil es zu so vielen Sachen, also gerade natürlich, wenn dann die Obstkuchen kommen und also natürlich Sahne ist, wenn in den letzten Julitagen der erste Zwetschgendatschi kommt. Warm, frisch und dann natürlich mit Sahne.
Oi. Also
toll.
Lass uns mal jetzt in die Küche gehen und machen. Du kriegst jetzt deinen Verveine-Tee. Ich esse meine Mozartkugel weiter. Und ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns diesen kulinarischen Ausflug
zu machen. Es war ein reines Vergnügen. Also schön. Über Essen reden mit dir ist ja auch, auch ein Vergnügen.
Wie schön. Also, tschüss.
Tschüss.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Halt, stopp, warten Sie. In eigener Sache möchte ich feierlich bekannt geben, dass das erste Toast Hawaii Buch da ist. Es heißt Das Essen meines Lebens und darin vorkommen Olli Schulz, Iris Berben, Anke Engelke, Guido Maria Kretschmer, Flake, Barbara Schöneberger, Henry Hübchen und einige andere. Und jede und jeder von ihnen hat mir ein Essens-Selfie geschickt und ein persönliches Rezept. Das ist ein super Buch zum Verschenken für alle Feste, für alle Geburtstage und Essenseinladungen. Das Essen meines Lebens. Ein Kochbuch, ein Interviewbuch und ein Fotobuch. Sie können das jetzt bestellen.